Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät.
Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, um nach langer Zeit wieder mal da zu stehen. Und es hat mich auch sehr inspiriert, wieder einmal dürfen so richtig in einen Bibeltext hineingraben und mich ganz intensiv mit dem befassen über die letzten Wochen. Und ich freue mich, um jetzt auch etwas von dem weitergeben. Wir sind in der Serie von der letzten Nacht von Jesus vor seiner Kreuzigung. Ganz eine emotionale Geschichte. Jesus mit den Jüngern unterwegs, kaum eine Woche her, wo sie eingezogen sind in Jerusalem mit Pauken und Trompeten, beim Palmsonntag, wie wir ihm sagen, und eine emotionale Woche. Und die letzte Nacht, wo wir letzte Woche den ersten Gottesdienst gehört haben dazu, wo es darum gegangen ist, um das Pessach, um das Passafest, wo die Juden eben gefeiert haben, wo Tausende von Juden auf Jerusalem geströmt sind, um das Fest zu feiern, die Stadt pumpenvoll war. Und der Stempel ist zum Einsatz gekommen letzten Sonntag, wo uns der Christian Haslebacher vor Augen geführt hat, was das bedeutet hat für die Israeliten, für das Volk Israel, weil sie an dem Passafest zurückgedacht haben, an den Auszug vom Volk Israel aus Ägypten und an das Blut, das an den Türrahmen gestrichen worden ist und wo es besiegelt hat, dass der Todesengel dann eben vorbeigegangen ist. Und der Christian Haslebach hat uns gesagt, dass wir wie den Stempel von Jesus bekommen können. Das Geräusch haben wir mitgenommen in diese Woche. Der Stempel, das Siegel von Jesus, wo uns eben bewahrt vor dem Todesengel. Heute gehen wir einen Schritt weiter aus dem Feiern vom Passafest raus, vom Passamahl auch, geht Jesus mit seinen Jüngern weiter raus und geht in den Garten Gethsemane. Und das ist das Bild aus dem Garten Gethsemane, da kann man heute noch anschauen. Und ich habe mir sagen lassen, dass es da Olivenbäume gibt, die zu den ältesten gehören überhaupt auf der Welt. Und dass es Olivenbäume gibt, die heute dort stehen, die schon gestanden sind, wo Jesus dort im Garten ist gebeten. Und das zeigt etwas von der Realität. Das ist eben nicht einfach irgendeine Kindergeschichte oder ein Märchen, sondern das ist wirklich Realität. Jesus ist in den Garten gegangen mit seinen Jüngern und erlebt dort ganz etwas Spezielles, ganz etwas Eindrückliches und auch für ihn zutiefst Unangenehmes. Etwas, was ihn an den Rand bringt von seiner Kraft, von seiner Existenz. Wir lesen: Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und etwas, was jetzt in dieser Übersetzung gut rauskommt, ist das «fing an». Und Er fing an zu trauen und zu zagen. Und im griechischen Text ist das ein Fall, wo es im Deutschen gar nicht gibt, aber wo ganz deutlich zum Ausdruck bringt, dass da etwas angefangen hat, wo vorher noch nicht war. Da ist etwas reingekommen, wo neu war für Jesus. Und es ist etwas zutiefst Erschütterndes, etwas zutiefst Trauriges. Und mir ist wie das Bild in den Sinn gekommen von einer Mutter, die daheim ist und es läutet an der Tür. Und die Polizei steht dort und sagt, wir müssen ihnen die Nachricht überbringen, ihr Kind ist ganz schwer verunfallt. Und so wie auf den einen Moment scheint, dass Jesus in dem Moment eine neue Dimension von Erschütterung und Trauer erlebt hat. Und das bringt ihn wirklich an den Rand von seinen Kräften. Es sind ganz starke Worte, die da gewählt werden im Urtext. Und die Übersetzer bringen verschiedene Sachen: betrübt, geängstigt, traurig, überwältigende Angst und Trauer. Betrübt bis an den Tod. Also die ganze Lebensenergie entzogen. Und das ist schwierig vorstellbar bei Jesus, wo Mensch und Gott ist, dass er betrübt ist bis an den Tod, dass ihm alles entzogen wird, was seine Existenz ausmacht. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Zu tiefste Verzweiflung. Und wir lesen ja dann, dass sogar Blut aus seinen Poren tritt. Und Susanna, meine Frau, hat einmal vor vielen Jahren, wo sie noch sehr jung war, ist sie Skifahren und hat einen ganz schweren Skiunfall miterlebt. Da ist auf einem Skilift, ganz einem steilen, vereisten Skilift, ist oben jemand umgefallen und hat eine ganze Lawine von Menschen ausgelöst, die oben runtergerutscht sind auf dieser Skiliftbahn. Und da hat es unter anderem 5 Schädelbrüche gehabt und einen Haufen Schwerverletzte, die mit Helikopter rausgeflogen werden mussten. Und Susanna hat eine Frau betreut, ist selber auch leicht verletzt gewesen, hat eine Frau betreut, die völlig in einen Schockzustand reingekommen ist, die mit dem überhaupt nicht umgehen konnte, selber verletzt war, am Rand auch vom Bewusstsein. Und die ist in so einen Schock reingekommen, dass sie buchstäblich eben auch Blut geschwitzt hat. Und das Blutserum, nicht feuerrotes Blut, das runtergelaufen ist, aber Blutserum aus ihren Poren getreten ist. Und das im Zustand von äußerstem Schock, von Unfall, von sogar Todesgefahr. Und das ist das, was Jesus damit erlebt, dass er an den Rand kommt von seiner Kraft, von seiner Existenz, bis an den Tod. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, was ist denn da passiert? Wieso? Wieso denn das? Und die nächsten Vers, die geben diesen Anhaltspunkt, wieso das passiert ist. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Da scheint ein Kelch zum Objekt werden, wo Jesus an die Grenze bringt von seinen Kräften. Ein Kelch. Ich habe da so etwas wie ein Kelch mitgebracht. Und was kann denn so gefährlich sein an so einem Kelch? Im Passafest, in dem Pessachfest, wo Jesus gerade mit seinen Jüngern erlebt hat, da gibt es einen ganz genauen Ablauf, da gibt es ganz genau vorgehende Speisen, die man da einnimmt, und es gibt auch einen Kelch. Und der Kelch kommt 4-mal zum Einsatz, auf ganz positive Art und Weise, indem man sich eben erinnert an das, was da passiert ist beim Auszug aus Ägypten. Und es wird 4-mal aus dem Kelch getrunken, während dem Passafest. Und da scheint nicht die Reaktion ausgelöst zu haben, die wir da sehen bei Jesus. Und das zeigt, dass das eben ein anderer Kelch ist, wo da vorkommt. Und der Kelch, den Jesus da beim Namen nennt, das ist der Bitterkelch oder der Taumelkelch. Und der hat eine ganz spezielle Bedeutung aus dem Alten Testament. Im Alten Testament gibt es einige Stellen, wo von dem Taumelkelch, von dem Bitterkelch redet. Und der Bitterkelch, der symbolisiert den Zorn von Gott. Der Zorn von Gott über die Sündhaftigkeit und die Fehlerhaftigkeit vom Volk, zum Beispiel von den heidnischen Völkern. Heidnische Völker, die sich gegen das Volk Israel aufgelehnt haben oder wo gesündigt haben gegen Gott oder wo Unzucht gelebt haben, die haben wie den Kelch vom Zorn von Gott gefüllt. Und der Zorn von Gott hat sich angefühlt in diesem Kelch und hat nachher müssen ausgetrunken werden oder ausgeleert werden. Und ein Prophet kommt den Auftrag über, um den Kelch den Völkern wieder zu bringen. Und das Bringen vom Kelch, vom Zorn von Gott, das war eigentlich das Aussprechen von Strafe von Gott. Von Strafe von Gott über die Sündhaftigkeit der Völker. Und auch das Volk Israel selber muss das erleben. Das Volk Israel selber wird angeklagt. Und es heisst, dass sie den Kelch vom Zorn von Gott fühlen. Und der muss geleert werden. Nicht zuletzt im Tempel haben die Israeliten Opfer gebracht, um den Zorn von Gott zu besänftigen, um den Kelch wieder zu leeren. Und was Jesus da vor Augen geführt überkommt, ist der Kelch vom Zorn von Gott. Der Kelch von der Unfähigkeit der Menschen, den Ansprüchen von Gott zu entsprechen. Und das bringt ihn in die Situation, wo er da realisiert, was für ein unglaubliches Gewicht das Ding hat, der Kelch, kommt er an die Grenze seiner Kräfte. Und das ist ein grosser Kontrast zum Märtyrerbericht. Märtyrer sind Menschen in der Kirchengeschichte, die gestorben sind für ihren Glauben, die gestorben sind für ihre Überzeugung, Jesus nachzufolgen. Und der erste von diesen Märtyrern, wo man davon lesen, das ist der Stephanus. Und der wird gesteinigt. Und ich stelle mir das jetzt nicht so angenehm vor, von einer Volksmeute, die hässig ist, gesteinigt zu werden. Aber der Stephanus, er reagiert so. Ihr aber voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Und so stirbt er, und wir haben überliefert, dass er einen Schein auf seinem Gesicht, im Angesicht vom Tod. Er sieht den Himmel offen, er sieht Türen zum Himmel, wo aufgeht. Und der grosse Kontrast, Jesus sieht genau das Gegenteil. Angesichts von dem Kelch, gefüllt mit dem Zorn von Gott, kann Gott nicht anders, als sein Angesicht vor dem zu verschliessen. Die ganze Sündhaftigkeit der Menschheit, die hat keinen Platz vor Gottes Angesicht. Und in dem Moment, wo Jesus realisiert, was es heisst, den Kelch zu tragen, muss Gott sein Angesicht von ihm abwenden. Und wo der Stephanus erlebt, wie der Himmel aufgeht, erlebt Jesus, wie der Himmel zugeht. Sein Blick geht nicht in den Himmel, sondern sein Blick geht in die Hölle. Und was er muss tragen, das ist die Hölle. Und ich habe auch so einen Krug, ich habe auch so einen Kelch. Und mein Kelch ist auch angefüllt mit Unfähigkeit, Gottes Maßstab gerecht zu werden, Gottes Maßstab zu erfüllen. Und ich weiß nicht, wie es deinem Kelch geht. Ich glaube, wir alle bringen so einen Kelch mit, der gefüllt ist und der eigentlich verdienen würde, dass die Türe zum Himmel zugeht. Und der Einzige, der einen Kelch hat, der leer ist, erlebt in dieser Situation im Garten, dass er den Kelch, der gefüllt ist, sieht und erlebt, wie Gott sich von ihm abwenden muss. Und das bringt ihn an den Rand von seiner Existenz. Mich hat das sehr mitgenommen, die letzten Wochen, um das einfach ganz neu zu realisieren, was Jesus da auch bereit ist zum Tragen. Und Jesus macht das völlig freiwillig und auch noch nicht unter Druck von außen. Er ist in dem Garten und er hätte auch die Möglichkeit, um einfach zu flüchten, zum rausgehen, zum weggehen. Und er hätte auch jeden Grund dazu. Er kommt nach dieser ersten Stunde kommt er zurück zu den Jüngern, zu seinen engsten drei Vertrauten, die noch nicht lange her gesagt haben, wenn es denn um den Kelch geht, wir helfen dir, den mit zu trinken, wir machen auch mit. Und jetzt trifft er sie an und sie schlafen. Und er hätte jeden Grund zu sagen, weißt du was, die haben es nicht verdient. Und sie haben es nicht verdient. Und ich habe es auch nicht verdient, dass mein Kelch geleert wird. Mein Leben zeigt es, ich hätte es nicht verdient. Und wir alle haben es nicht verdient. Aber Jesus ist bereit, den Weg zu gehen. Er ist bereit, das auf sich zu nehmen. Er hätte auch gern, dass es einen anderen Weg gibt. Er hätte auch gern, dass der Kelch vorbeigehen könnte. Aber er ist bereit, völlig uneigennützig, den Weg zu gehen. Und das beschäftigt mich und es hat mich auch ein Stück weit traurig gemacht über mich selber. Es hat mich auch zerbrechen lassen an mir selber, aber es hat mich nicht an dem Punkt gelassen. Und ich habe gemerkt, ich darf auch in eine Antwort hineinkommen. Ich darf in eine Antwort hineinkommen, die ich Jesus gegenüber gebe. Und meine erste Antwort ist einfach einmal Dankbarkeit und Staunen. Dass ich hinkomme an den Punkt, wo Jesus ist im Garten, in dieser Verzweiflung und wo ich das realisiere und daraus heraus in eine Dankbarkeit hineinkomme, dass er bereit ist, den unglaublich schweren Weg zu gehen. Aus Liebe, aus reiner Liebe zu mir. Dankbarkeit und Staunen. Und das können wir mitnehmen, auch in die Zeit von Ostern. Einfach ganz neu auch Gott dankbar sein für den Weg, den er gewählt hat. Jesus dankbar sein, dass er bereit war, den wahnsinnig schweren Weg zu gehen, aus Liebe zu mir und zu dir. Das ist die erste Antwort. Und die zweite Antwort ist, bereit sein, anderen zu dienen. Und die beiden Jünger, Johannes und Jakobus, die Söhne vom Zebedäus, die haben etwas mit Jesus erlebt. Ich habe das vorher gesagt, mit dem Kelch, wo sie gesagt haben, sie können den Kelch mittrinken. Das war eine Situation, da ist die Mutter von ihnen ist zu Jesus gegangen. Und ich muss fast lachen, wenn ich mir das vorstelle. Die Mutter von ihnen ist zu Jesus gegangen und hat gesagt, du Jesus, wenn es denn so weit ist, dass du denn in den Himmel gehst, könntest du denn im Himmel für meine beiden Söhne links und rechts von mir noch einen Stuhl reservieren, links und rechts von dir einen Stuhl reservieren, damit im Himmel meine beiden Söhne links und rechts von dir sitzen können. Und skurril finde ich, dass die Mutter auf die Idee kommt, aber sie hat es gemacht und die Jünger haben das gehört und sind in Diskussionen gekommen. Wer ist der Größte, wer ist der Beste und was ist der Lohn für das, dass wir Jesus nachfolgen? Es ist darum gegangen, grösser zu sein, besser zu sein, gut dazustehen. Und Jesus hat gesagt, das ist wie bei den Königen, das ist wie in der Politik. Jeder versucht, andere abzudrücken und selber gross dazustehen. Und dann sagt Jesus, bei euch soll es nicht so sein. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und Jesus hat gesagt, schaut nicht auf euren eigenen Vorteil, schaut nicht selber der Größte sein. Sondern eine Antwort, die wir Jesus geben können, ist, dass wir einander dienen und lernen von Jesus, das zu machen, ohne unseren eigenen Vorteil rauszuheben und für unseren eigenen Vorteil zu machen. Das klingt ganz einfach und es ist wahnsinnig schwierig, in unserem persönlichen Alltag das umzusetzen. Aber ich bin neu motiviert, auch gerade vor dieser Ostern, das umzusetzen, Menschen zu dienen, ohne meinen eigenen Vorteil im Fokus zu haben, sondern einfach als Antwort auf das unglaubliche, grosse Geschenk, das Jesus macht. Wo er völlig aus eigenem Stück, völlig freiwillig den Weg gegangen ist, will ich wie auch einen Schritt mitgehen und Menschen dienen. Ich bete. Und Jesus, ich danke dir für das unglaublich kraftvolle Zeugnis, das du da gibst, für das kraftvolle Beispiel, das du gibst, wo du dich einfach so hingibst, wo du freiwillig das machst aus Liebe zu mir, aus Liebe zu uns. Und danke, dass wir das einfach annehmen können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, um auch zu sehen, was das bedeuten kann für uns, zum Umsetzen, dass wir so wie du uns dienst, auch anderen dienen können. Nicht um uns einen Lohn verdienen, nicht um uns besser dastehen lassen, sondern einfach als Antwort aus Liebe. Danke, dass du uns hilfst, auch in dieser Osterzeit, um das umzusetzen und uns auch immer wieder vor Augen führst, was du wirklich gemacht hast. Danke dafür. Amen.